Ja, also heute werden wir bei dem Epheserbrief anfangen und es ist ja so, dass wir versuchen, so Vers für Vers eben immer durch Briefe oder Evangelien durchzupredigen. Letztes Mal hatten wir ja das Lukas-Evangelium abgeschlossen nach 4 Jahren. Also ich kann euch schon verraten, der Epheserbrief wird nicht so lange dauern. Ja. Es wird heute darum gehen, der Schatz der Christen. Und ihr seht schon hier Epheser Kapitel 1, die ersten 14 Verse, die wollen wir heute betrachten. Ich muss sagen, es könnte sicherlich man da 3 oder 4 Predigten draus machen, aber heute wird es auch etwas gerafft. Vor nicht so langer Zeit wurde in einer Radiosendung bekannt gegeben, übrigens die 20 BMWs, die sind alle schon vergeben. Ja. Kann mir vorstellen, dass da so mancher sich geärgert hat. Mein Los war nicht dabei, schade. Ja, vor einigen Jahren hatte auch eine große Fastfood-Kette viele Mercedes Smart zum Gewinn angeboten. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Viele Menschen haben dann an ihrem Los herumgerubbelt und wollten das Auto unbedingt haben. Tja, und ich glaube, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo eine Gewinnmöglichkeit da bei uns ins Haus flattert, sei es auf dem Bildschirm oder tatsächlich in unserem Briefkasten. Und ja, vielleicht sollte man eine schöne Reise gewinnen für 20.000 Euro oder man kriegt vielleicht auch das in bar, ne, und mit ein bisschen Glück, heißt ja immer wieder, gehört dann dieser Wagen Ihnen. Und Menschen füllen dann ihre Formulare auf und hoffen meist enttäuscht, ja. So ein bisschen Glück, ja, ja, das neue Rubbellos ein bisschen reich, von jetzt auf gleich. Ne, so. Und manche träumen dann auch davon, ja, was würde ich wohl machen, ja, was würde ich wohl machen, wenn ich mal so eine 500.000 gewinnen könnte, ja, was würde ich damit machen? Ja, ich muss aber auch sagen, ja, wenn man jetzt irgendwie sich einen Traum erfüllt hat, man hat tatsächlich irgendwo was gewonnen oder man hat es irgendwie sich auch gekauft, neues Auto, ja, da steht der schöne blitzende Wagen in der Garage. Nach 1, 2, 3, 4 Jahren, also nimmt dann auch die Freude irgendwie ab, oder? Weiß nicht, wie es euch geht, ne? Die meisten von euch haben vielleicht auch einen Computer zu Hause stehen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr euch den gekauft habt? Hey, eine super Maschine, ne? Aber irgendwo nach 2 Jahren denken wir, oh, das ist eine lahme Gurke. Ja, ich würde sie am liebsten zum Mond schießen oder sonst wohin und wieder mir was Neues packen. Ne? Irgendwie da unter den Schreibtisch stellen. Ja, auf einmal ist der Wagen irgendwie nicht mehr so hübsch. Ja. Und manche spielen dann weiter und hoffen dann wieder auf einen Gewinn oder sparen wieder auf etwas Neues und hoffen, dass dies dann wirklich irgendwie auch ja, meine Sehnsucht erfüllt. Aber die Älteren unter euch, die so alt sind wie ich oder vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen älter, die wissen, das Glück hier auf dieser Welt ist vergänglich. Am Anfang strahlt das, aber dann irgendwann ja, nimmt es ab, kann sogar irgendwann mal sogar zur Last werden, dass man das Ding hat. Und ich verrate euch ein Geheimnis. dass die Schätze dieser Welt nicht bleibend glücklich machen. Ja? Gut. Schätze dieser Welt machen nicht bleibend glücklich. Und noch etwas, davon bin ich überzeugt, dass richtig reiche Leute nicht unbedingt glücklicher sind wie Leute, die einfach das Lebensnotwendige haben. Ja? Sicherlich, wenn du absolut arm bist und musst immer um dein Überleben kämpfen, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Aber wenn du so auf einem normalen Level bist, ja, dass du nicht hungern musst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du eine ausreichende Gesundheit hast, also so mal das, was Gott, also mal seinen Menschen mal grundsätzlich bei den meisten gegeben hat, die können glücklich sein. Heute soll es um einen Schatz gehen, um einen wirklichen, um einen echten Schatz. Ein Schatz, dem man nicht überdrüssig wird, der aber auch mit nichts in dieser Welt zu vergleichen ist. Dieser Schatz macht einen armen Menschen sogar reich und einen Reichen, der ihn nicht hat, der ist bettelarm. Ich hatte einmal mit einer Frau gesprochen, die sagte von sich, dass sie nicht gläubig ist, aber sie sehnt sich insbesondere in schweren Stunden nach einem Gott, der sie hört. Wenn Krankheit und Tod sie mit letzten Fragen des Lebens konfrontiert, dann braucht sie einen Halt. Das hat sie gemerkt. Und von diesem Halt möchte ich heute sprechen. Der Schatz der Christen, das ist das Thema, wie schon gesagt, und Paulus fängt seinen Brief an die Epheser auch mit diesem Thema an. Ich möchte den Text einmal lesen, da heißt es: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Die ersten beiden Verse, also wir werden das einfach so Häppchen für Häppchen durchgehen. Also ihr müsst jetzt nicht alles behalten, sondern immer nur so, wie man auch meine Enkelin füttert. Ja, immer eins, zwei, so auch für mich. Ja, also, wir sehen hier die Botschaft des Paulus darf nicht überhört werden. Denn eines ist klar, er ist Apostel, also Gesandter von Jesus. Wer ihn hört, der hört Jesus. Und dann macht er auch noch deutlich, nicht Jesus allein, sondern auch durch den Willen Gottes, in Klammern des Vaters. Also, liebe Leute hier in Ephesus, liebe Christen, auch hier in Krassau, das, was Paulus deutlich macht, ist wichtig für euch. Ja? Da spricht er nicht Paulus als Privatmann, sondern er spricht hier als Gesandter. Und da heißt es Ohrenspitzen. Er macht hier deutlich einmal, dass er selbst, der Gesandte, von dieser Botschaft begeistert ist. Das ist nicht irgendwie so eine Floskel, wo man sagt, ja, gepriesen sei Gott, der Vater, da irgendwie, sondern in seinem Herzen ist hier jetzt, da klingt das, was er jetzt gleich sagt, schon an, wie eine Glocke. Ne? Da ist der Klöppel da drin und dann schwingt die ganze Glocke mit, weil der Klöppel die Glocke berührt hat. Die Botschaft, die Paulus sagt, die hat ihn selbst berührt. Er hat nicht einfach nur einen Vortrag gehalten, ja, jetzt wollen wir uns mal über die Vorbestimmung unterhalten und dann macht er so ein kleines Referat darüber, ja, wo er vielleicht gar nicht davon so angetan ist, sondern er sagt zuallererst, gelobt, gepriesen sei Gott, ja, und der Vater unseres Herrn, er ist hier so im Blick. Und damit macht er auch deutlich, dass er selbst weiß, ja, dass er beschenkt ist. Ja? Es ist nicht jemand, der sagt, jetzt rede ich von einem Geschenk, niemand sieht es, niemand merkt es. Ich rede einfach mal so von der Luft. Ja? Sondern er weiß tief in seinem Herzen, das, was er jetzt sagt, das ist ein echtes und wahrhaftiges und richtiges Geschenk. Das zählt im Leben und auch im Sterben und darüber hinaus. Und zwar ist das nicht irdisch, dieses Geschenk, dieser Segen. Und wenn der Paulus an sein eigenes Leben dachte, dann konnte er nicht sagen, also ich bin ja wirklich irdisch so reich beschenkt worden. Ne? Er konnte auf ein Leben zurückblicken von Gefängnis, von Folter, von Leid, von Armut, von Steinigung, die er erlebt und überlebt hat. Also da muss ich schon sagen, irdisch gesehen hat er wirklich Dinge auch gehabt, wo er doch zu Knapsen hat. Er hatte auch Überfluss, davon hat er auch gesprochen, aber es war beides, war so eine Mischung. Aber er wusste, dieser Segen, von dem ich euch jetzt sage, das erfüllt mein eigenes Herz. Und es ist übrigens für jeden Prediger oder für jeden Pastor oder wenn er vorne etwas sagt, dann muss die Botschaft, die er zu sagen hat, sein eigenes Herz getroffen haben. Und er muss sich darüber freuen können. Ja, oder auch wenn die Warnung ist, da auch etwas weitergeben. Das ist echt eine Warnung wert. Davor muss man sich hüten. Ja, gut. Also, jetzt will er diesen Segen noch etwas konkretisieren. Dieser Segen hat damit zu tun, dass Jesus Christus auf die Erde kam, am Kreuz starb und dann tatsächlich auferstanden ist. Dieser Segen hat damit zu tun, dass Paulus auch diesen Herrn persönlich erlebt hat und dass dieser Jesus ihm eine ganz neue Ausrichtung dann auch gegeben hat. Und Paulus freut sich, dass er mit Jesus allen Segen bekommen hat, den Gott für ihn gedacht hat. Wer Jesus hat, der hat alles. Hier. Deshalb auch in Christus. In Christus sein. Ist auch ein wichtiger Gedanke überhaupt in diesen ersten Versen. Ihr seht auch hier immer die roten Dinge, die roten Wörter, wo es immer darum geht, in Christus ist der Schlüssel. Wenn du in Christus wegnimmst, dann hast du alles verloren. Ja? Nur in ihm, in dem Geliebten, ja, mehrmals in ihm seht ihr das. Okay. Nun führt Paulus das etwas näher aus. Da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Paulus geht hier ganz zurück an den Anfang. Wann setzt Gott hier den Anfang? War es bei Adam und Eva, als sie gesündigt haben? Hat da Gott irgendwie nochmal überlegt, muss ich irgendwie Plan 2 irgendwo, ich brauche jetzt einen Plan 2. Wie ist das? Wie war das am Anfang? Hat Gott Menschen für den Himmel erwählt? Hat da Gott Menschen, also bei Adam und Eva, dazu auserwählt, ein Leben unter seiner Herrschaft zu leben, als Adam und Eva gesündigt hatten? Es war vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall, vor Grundlegung der Welt. Bevor der Mensch schuldig wurde, hatte Gott schon in ihm, das heißt in Christus, Menschen, die noch in der Zukunft geboren werden, für sich erwählt, dass sie unter seiner Herrschaft leben sollen. Gott denkt ganz von Anfang. Ja, bevor überhaupt etwas geschehen ist, ist für Gott schon alles offenbar, schon alles durchdacht, schon alles klar. Gott erwählt Menschen und zwar für sich aus der Menschenmasse heraus. Und sagt mancher vielleicht, naja, wenn Gott ja schon alles vornherein durch seine Wahl bestimmt hat, dann kann man eigentlich nur auf die Finger beißen und hoffen, dass ich auch dabei bin. Ja. Dass mich das auch irgendwie die Wahl Gottes getroffen hat. Und wenn nicht, dann bin ich verratzt und verkauft. Dann ist alles vorbei. Ja, hier im Text wird deutlich, dass der Mensch nur in Verbindung mit Christus erwählt ist. Und wenn du mit Christus verbunden bist, bist du erwählt. Wer an ihm hängt, der ist dabei. Das hat Gott schon vor der Schöpfung so geplant. Diese Erwählung ist nicht ohne Christus, sondern in ihm. Ein Beispiel kann uns das verdeutlichen. Bevor der Mensch ein Christ wird, bekommt er die Einladung, durch die enge Pforte zu gehen, auf unterschiedliche Art und Weise. Er wird angesprochen, dieser Mensch. Und der Herr sagt, ja, in seiner bekanntesten Rede, in der Bergpredigt, Folgendes: Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ganz klare Aufforderung an den einzelnen Mensch. Du sollst gehen. Geh. Ja? Denk nicht lange drüber nach. Du hast nur eine Chance, um zum Leben zu kommen. Geh durch die Pforte, die enge. Und diese Pforte ist ja der Herr Jesus selbst. Er sagt in Johannes 10,9: Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jetzt stellen wir uns der Tatsache, eine Tür wie eben diese vor. Wir lesen über der Tür hier: Gehe durch, mach's. Der Mensch beginnt an Jesus zu glauben, verlässt sich auf ihn, bittet um Vergebung seiner Schuld, nimmt ihn als Herrn in sein Leben auf und so geht er durch die Tür. Wenn er dann durchgegangen ist, steht auf der anderen Seite des Türpfostens von Ewigkeit erwählt. Die Erwählten sind nur in Christus, der die Tür ist. Erwählt und ohne Christus ist keiner. Nur in Verbindung mit ihm. Und möchtest du zu den Erwählten gehören, dann gebe dem Herrn Jesus dein Leben. Und du bist erwählt. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Ja, wozu hat Gott uns, seine Christen, eigentlich erwählt? Das heißt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in Liebe. Vor einiger Zeit habe ich zweimal ein schönes Geschenk bekommen, und zwar von Personen, von denen ich es gar nicht erwartet habe. Seitdem sehe ich sie mit anderen Augen an. Irgendwie verbindet ein ehrliches Geschenk uns Menschen und wir sind einander zugeneigt. Gott hat dem Paulus und mit ihm alle anderen Christen auch beschenkt. Das hat nicht mit ihrer Leistung zu tun, sondern das hat mit der Liebe Gottes zu tun. Gott schenkt aus Liebe. Das macht er. Es ist nur logisch, dass nun die Christen sich dann auch auf Gott ausrichten, weil sie hinter diesen ganzen Geschenken auch sehen, da ist ein starkes Herz der Liebe. Und ein heiliges Leben, ohne in Sünde zu fallen, können wir aus unserer Seite sowieso nicht tun. Wir werden fallen. Aber wir wissen, dass dieses Geschenk, was Gott uns gibt, diese Erwählung in Christus, dass wir zu ihm auch gehören dürfen, dass das aus Liebe war. Ja. Gott schaut uns mit diesen Augen auch an. Und das bedeutet für mich, Martin, liebe, der dich liebt. Liebe ihn. Schauen wir uns den Schatz der Christen weiter an. Da heißt es, er hat uns vorherbestimmt, nicht nur, dass wir heilig und untadelig leben, ja, also quasi als Dankeschön für dieses Geschenk, ja, sondern auch, dass wir Söhne sind. Und hier gibt es auch weibliche Söhne. Sohnschaft ist in dieser Weise nicht geschlechtsspezifisch zu sehen, sondern als eine besondere Verantwortung oder eine besondere Herausstellung. Ja? Wir sind in dieser Weise alle Söhne, Sohnschaft. Ja? Und zwar für sich selbst und wieder durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es war also Gottes Wohlgefallen. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Und wisst ihr, das ist ein großes Geschenk. Jehovas Zeugen, wenn sie von Haus zu Haus gehen, mal wenn sie mal wieder gehen, die werden die Menschen einladen, ein Freund Jehovas zu werden. Ja? Stell dich auf Jehovas Seite. Aber Gott möchte viel mehr. Er möchte nicht einfach Freunde haben, sondern er möchte Kinder haben. Kinder. Kinder sind mehr. Und jeder, der Kinder hat, der weiß das. Wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, dann gehörst zu Gottes Familie, dann hast du ein Heimathaus, einen himmlischen Vater, eine Wohnung, wo du einziehen darfst, ein Erbe. Kinder erben. Das ist im Herzen Gottes, der seine Christen, seine Kinder so auch beschenken will. Johannes sagt einmal in seinem Evangelium, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der will das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt also einen Platz, da ist Gottes Zorn über alles Unrecht, Schuld und Sünde, über alle Auflehnung Gott gegenüber gestillt worden. Es gibt also einen Platz, wo der Zorn Gottes gestillt worden ist. Und das ist nicht in unserem Gutsein, sondern im Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der erlebt den Zorn Gottes nicht mehr. Ja. Da ist nichts mehr da, dass die Flamme quasi noch weiter Nahrung geben könnte bei Jesus. Denn bei Jesus ist schon alle Sünde bezahlt, ist schon alles verbrannt. Da gibt es nichts mehr zum Brennen. Und das ist, und wir kommen jetzt zum nächsten Vers, das ist Gnade. Er hat uns begnadigt und wieder in dem Geliebten. Das wird hier hervorgehoben. Gottes unverdiente Güte wird dem Menschen geschenkt, die sich an den Geliebten gehängt haben, die bei dem Herrn Jesus sind, die sich mit ihm verbunden wissen. Gott liebt seinen Sohn und alles, was an ihm hängt, mit Haut und Haaren. Ja? Er liebt nicht nur den Kopf, sondern auch die ganzen Glieder, die auch an dem Sohn hängen. Verstehen wir? So denkt der Vater auch über dich und mich? als Haupt mit den Gliedern. Er sieht die Christen durch den Geliebten an. Derjenige, der mit Blut und Leben freiwillig und ganz praktisch gezeigt hat, wie sehr er den Willen des Vaters respektiert. Das ist ja der Sohn, das ist der Herr Jesus. Und auf dem Herrn Jesus ruht der Wohlgefallen des Vaters. Und über ihn ruht der Wohlgefallen des Vaters auch auf uns. Wir lesen weiter. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Ich weiß nicht, wie du denkst. Bist du überzeugt, dass derjenige, der Vergebung und Schuld hat, ein reicher Mann oder eine reiche Frau ist? Also kannst du dem zustimmen, dass wenn man sagt, wirklich meine Sünden, meine ganzen Sünden, meines ganzen Lebens sind vergeben, dass das ein reicher Mann ist? Der Hans hat heute Morgen ja etwas gesagt von einem, ja, mal so gedachten Autounfall. Und nehmen wir mal an, dieser gedachte Autounfall wäre gar nicht so glimpflich abgegangen, sondern der Arzt hätte gesagt, ja, also, es sieht sehr schlecht um Sie aus. Ich weiß, als ich noch ein junger Mann war und war im Zivildienst, da war ich im Krankenhaus beschäftigt und da hatten wir einen ganz schweren Motorradunfall. Und ja, der Mann war ungefähr so alt wie ich, deshalb hat es mich auch dann sehr berührt. Ich war da an der Pforte und habe dann gesehen, wie dann das alles so lief. Und dann habe ich mich immer wieder auch da erkundigt. Na, Jesus, ja, das sieht sehr schlecht aus. Also innen ist alles wie Mus, alles. Der wird nicht mehr lange leben. Und stell dir mal vor, du liegst da, wirst nicht mehr lange leben. Wenn du die Gewissheit hast, meine Sünden sind mir vergeben, wäre das Reichtum? Anstelle, wenn du sagst, ich weiß, ich habe viel Mist gebaut, ich weiß nicht, wie es läuft, wie es jetzt weitergeht. Liebe Leute, wenn es wirklich am Zudrehen ist, und es wird bei jedem Mal zudrehen, ja, niemand lebt hier 320 Jahre, oder? So lange werden wir nicht leben. Dann wird es, wenn wir erkennen, was wirklich, wirklich zählt, was wirklich reich macht, hier, überströmend. Das heißt nicht, also wie viele Sünden hast du, ja, also wir werden es genau abmessen. Nein, überströmend bedeutet, Gottes Gnade ist riesig. Riesig für dein Leben. Du brauchst nie in Zweifel sein, ob die Gnade Gottes für mich ausreicht. Niemals. Auch grundsätzlich Vergebung, auch untereinander. Wie reich ist ein Ehepaar, wenn sie sich noch gegenseitig Schuld eingestehen können und von Herzen vergeben können. Das ist Reichtum. Ja. Gott, bei ihm ist es auf jeden Fall so, er hat viel Vergebung für all unsere Sünden, Nöte und so weiter. Wir können immer hingehen. Nun, Paulus macht weiter klar, dass Gott ihm und seine Mitarbeiter diesen Willen bekannt gemacht hat. Hier in Vers 9, ich lese die nächsten Abschnitte, nächsten Sätze. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm, also wieder in Jesus. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Reichtum seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, und die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ich denke, hier zündet Paulus so eine Art Feuerwerk an. Und zwar ein Feuerwerk, was immer wieder darauf hinweist, was wir in Jesus haben. Er ist das Zentrum des Wohlgefallens Gottes. Den Ratschluss Gottes, des Vaters. Und alles konnte nur durch Jesus erfüllt werden. Dabei wird auch deutlich, dass der Herr Jesus der Kopf von allem ist. So wie unser Körper ja auch einen Kopf hat und von dort aus alles gelenkt wird, so ist der Herr Jesus das Haupt, bei dem alles zusammengefasst ist. Egal, ob es im Himmel oder auf der Erde ist. Und nur in engster Verbindung, nur in ihm haben wir das Erbteil und zwar schon erlangt. Was bedeutet es denn in ihm? Als wir den Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann kam er in uns und gleichzeitig kamen wir in ihn. Und ein Beispiel. Es ist so wie ein Eimer, der ins Meer versenkt wird. Da ist das Meer im Eimer und der Eimer im Meer. Und da der Herr Jesus schon alles am Kreuz vollbracht hat, ist er auch der Erbe der neuen Welt. Und jeder, der mit ihm verbunden ist, ist genauso schon Erbe. Bei Gott erbt nicht nur der Kopf, sondern der ganze Leib. Alles. Und was der Kopf erreicht hat, hat er für den Körper erreicht. Wie auch bei der Geburt, wenn der Kopf draußen ist, kommt der Körper nach, oder? So ist das. Wir müssen nur verbunden sein. Ja, Gottes Vorsatz, Gottes Wille, den er durchführen möchte, ist Menschen zu einem bestimmten Zweck auch zu bestimmen, und zwar zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieser Gedanke kommt in dem Abschnitt übrigens dreimal vor. Hier, einmal in Vers 5. In Vers 12 und auch in Vers 14. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich lese noch den letzten Abschnitt. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sehen, dass wir, die wir Christus als Schatz haben dürfen, zum Lob seiner Herrlichkeit leben sollen, dienen sollen. Ja? Das hat er uns ins Stammbuch geschrieben. Sollen wir machen. Ja, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, sehen wir auch, zur Sohnschaft. Und darin soll er auch gelobt werden. Und es hat wirklich eine tiefe Bedeutung, als der Herr Jesus damals bei dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, dass der Vater Anbeter sucht, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Und wenn Gott als Vater angebetet werden soll, und das sucht er hier auf dieser Welt bei Menschen, dann müssen die Menschen seine Kinder sein. Ja, und die sollen sich dann darüber freuen. Ich habe einen himmlischen Vater, einen Papa. Und ich bete ihn an, dass ich zu ihm gehören darf. Ja, und auch in Vers 14 sollen auch ihn deswegen anbeten, dass wir zu ihm gehören, dass wir Erlöste sind und ja, wer wird eigentlich von allen Engeln auch angeschaut? Die Engel schauen auf die Gemeinde und loben Gott, dass er an Menschen dies getan hat. Manche meinen, dass es einen zeitlichen Unterschied gibt von Umkehr und Wiedergeburt. Da gibt es die Auffassung, dass jemand sich bekehrt hat, also wirklich, Jesus sich anvertraut hat, wollte wirklich, aber er hat noch gar keine Wiedergeburt erlebt, hat noch nicht die Geburt aus dem Geist erfahren. Diese Meinung, so erkenne ich, stützt die Bibel nicht. Wer Jesus aufnimmt, wird von Gott geboren. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die von Gott geboren sind. Und hier, wer das Evangelium gehört hat und in diesem Moment glaubt, wird sofort mit dem Geist Gottes versiegelt. Er braucht nicht noch eine besondere Handlung oder muss noch nicht besonders irgendwie warten, bis Gott irgendwie auch sein Ja sagt. Er will Ja sagen. Und dann sagt er auch Ja. Wir haben nun zusammen die wenigen Verse aus Gottes Wort betrachtet, aus Gottes Liebesbrief für uns. Wir haben dabei gesehen, dass Christus unser Schatz ist, wirklich. Und den müssen wir betrachten. Und dieser Schatz ist mit keinem anderen zu vergleichen. Der Mittelpunkt dieses Schatzes, wie schon gesagt, ist Jesus und alles wird durch ihn uns geschenkt. Wer ihn hat, nicht eine Kirche oder die Bibel oder ein moralisch geordnetes Leben. Nein, wer Jesus hat, der hat alles. Sicherlich brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen das Wort Gottes, das unsere Nahrung ist. Wir sollen auch ein heiliges Leben haben. Ja, das ist alles wahr und richtig. Aber das Zentrum, um das alles sich dreht, ist Christus. Durch ihn haben wir allen Segen, den Gott seinen Menschen geben will. Deshalb schiel auch nicht auf andere. Der ist vielleicht mehr gesegnet oder weniger gesegnet. Das hilft nichts. Beschäftige dich mit Christus selbst. Dann, er darf sich der Liebe Gottes über seinem eigenen Leben gewiss sein. Und diese Liebe täuscht sich nicht in uns. Gott kennt uns, er kennt seine Pappenheimer. Wir sind Kinder dieses mächtigen Vaters. Und dieser übernimmt auch dann das Sorgerecht Und diesem Vater sind wir natürlich auch verantwortlich. Und er gibt uns auch ein Zuhause. Er ist ein Mensch, ja, wer Christus hat, er ist auch ein Mensch, der Vergebung bekommen hat, der einmal rein und ohne Angst hinübergehen darf, dorthin in die andere Welt, wo es kein Leid und keine Träne mehr geben wird. Er ist auch dann versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und darf sich auf ein sicheres Erbe im Himmel freuen. Und dies hat der erreicht, der hier auf dieser Erde für uns Leid und Tränen an seinem eigenen Leib erlebt hat. Er ist es allemal wert, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben und uns ihm dienend hingeben. Heute gibt es so viele Menschen, die jede Woche am Kiosk ihr Rubbellos abholen. Voller Erwartung kratzen sie die silbrige Masse runter, in der Hoffnung, den großen Gewinn zu machen. Sie ahnen nicht, dass der größte Gewinn dort sie nie finden werden. Sie suchen und hoffen an falschen Stellen. Immer die Frage auch an mein eigenes Herz: Wo suchst du wirklich dein Glück? Wer Jesus hat, der hat das Leben, und Jesus Christus ist, wie gesagt, nur ein Gebet von uns allen entfernt. Und Gott möge Gnade schenken, dass noch viele hier in Grassau und Umgebung den Schatz der Christen, der dann auch ihr Schatz werden kann, entdecken. Dafür sollten wir als Gemeinde immer wieder beten. Amen.